Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Seit 35 Jahren in Eis und Schnee unterwegs, Abenteurer und Polarforscher Arvid Fuchs. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ihr Terminkalender ist voll mit Vorträgen über Grönland, Kap Horn, die Antarktis. Darüber zu reden, weckt das eigentlich auch die Sehnsucht wieder dorthin?
Ja, das ist ja so eine permanente Sehnsucht, die in mir drin ist und von Kindheit an eigentlich. Und ich bin eigentlich immer kräftig dabei gewesen, dieser Sehnsucht nachzugeben und eben all diese Punkte, die für mich so Sehnsuchtsziele sind, anzureisen.
Ja, wo Sie die Kindheit gerade erwähnen, es heißt, Sie hatten als Kind immer die Bücher von Karl May und haben die wirklich gefressen. Wie haben Sie denn da Ihren Wilden Westen gefunden?
Na, der Wilde Westen war bei mir früher hinterm Haus. Also wir sind in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen. Da gab es viele Wälder und Wiesen.
In Schleswig-Holstein?
Und in Schleswig-Holstein. Und insofern war die Prärie und die Black Hills waren eben halt hinter dem Haus. Also Karl May war schon etwas, was mich damals angesprochen hat. Aber Lederstrumpf zum Beispiel auch, weil der eigentlich mehr so realistischer, ein bisschen härter war und nicht so schön geistig, wie das teilweise bei Karl May beschrieben worden ist. Aber mich hat dann auch sehr früh, die Beschreibung der Forschungsreisenden interessiert. Also Karl May war so eine gewisse Spanne, wo man mit groß geworden ist. Und dann bin ich aber mehr in die Literatur eingestiegen, was die alten Seefahrer, die Polarfahrer gemacht haben, was ja keine Fantasiegeschichten mehr waren, sondern das waren ja Tatsachenbeschreibungen, Dokumentation. Und das hat mich damals sehr angesprochen.
Ja, das war eine ganz besondere Welt, in die Sie auch eintauchen wollten. Sie hatten dann mit 19, glaube ich, schon eine Gruppe mit Jungs, Club 19 nannte sich die. Das waren aber nicht gleich die Forschungsreisen, die Sie da gestartet haben, sondern was für Reisen haben Sie da gemacht?
Na, damals bin ich auch noch in der Schule gewesen, also ich bin früh angefangen. Ich habe immer so ein Faible für Natursportarten gehabt. Alles, was draußen in der freien Natur stattfand, das hat mich begeistert und auch der Sehnsucht nachzugeben, in andere Länder zu reisen. Und ich habe das Glück gehabt, dass das eben auch von zu Hause aus gefördert wurde, von meinem Elternhaus aus, so dass man damals mit dem Fahrrad durch Schleswig-Holstein gefahren ist, dass man gezeltet hat, dass man in Skandinavien gewesen ist, dass man in den Alpen Ski gelaufen ist, dass man immer wieder rauskam und diese Gruppe, dieser Club 19, den es heute noch gibt, das ist so eine Gruppe von Freunden, der heißt deshalb so, weil wir damals eben gerade alle 19 Jahre alt waren. Das war ja auch so ein Zusammenschluss von Freunden, die viel gemeinsam erlebt haben. Jetzt nicht nur im Bereich des Reisens, sondern auch in der Freizeitgestaltung, in der gemeinsamen Themenwahl, der man nachgegeben hat. Also das ist etwas, so ein Dialog zwischen Gleichaltrigen, der bis zum heutigen Tag anhält.
Und jetzt sind es 35 Jahre in Eis und Schnee geworden mit den größten Abenteuern. Für die meisten Menschen ist Kälte und Eis so gar keine Traumvorstellung. Hatten Sie da immer schon ein gutes Verhältnis zur Kälte?
Ja, Kälte war etwas, was mich nicht geschreckt hat. Aber ich bin nun nicht derjenige, der irgendwo hingeht, weil es kalt ist, sondern ich akzeptiere die Kälte als eine Rahmenbedingung in einer bestimmten Landschaft. Dort gehört sie einfach hin. Also wenn man nach Grönland fährt oder auch in den Norden Skandinaviens, dann ist es im Winter dort eben kalt. Und diese Kälte, das ist ja eine Gegebenheit, mit der man lernt umzugehen und die zu dieser Landschaft gehört. Und wenn sich das so irgendwie ein bisschen verselbstständigt, wenn man nicht ständig drüber nachdenken muss, wie bleibe ich warm und wie verhalte ich mich hier und oh Gott, wie kalt ist das? Wenn das so in den Hintergrund tritt, dann öffnet sich irgendwie so ein Fenster, wo man plötzlich Zutritt zu einer ganz grandiosen Naturlandschaft hat. Es gibt Menschen dort, die dort seit Generationen leben. Es ist also auch eine Kulturlandschaft mit ganz vielen Facetten. Also ich fahre nicht irgendwo hin, weil es kalt ist, sondern trotz der Kälte, weil es mich eben interessiert und weil es mich fasziniert.
Dennoch braucht es ja sicherlich auch eine Vorbereitung auf die Kälte. Wie sah das damals in Ihren Anfangszeiten aus? Ging man da irgendwo in den Gefrierraum und hat sich da auf die Kälte vorbereitet?
Naja, am Anfang, wie ich solche Reisen machen wollte, da hatte ich wenig Geld. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mal eben zum Training nach Spitzbergen oder sonst wie zu fahren, sondern ich bin da ganz pragmatisch vorangegangen. Bei uns in der Nähe gab es so eine Großschlachterei und ich habe mir gesagt, also die müssen doch irgendwie Kühlräume haben. Und mein erstes großes Abenteuer bestand darin, den Geschäftsführer zu überreden, mich doch in einen seiner Kühlräume reinzulassen. Und die hatten dann so einen Raum, der nannte sich Schockgefrierraum. Der ließ sich bis minus 37 Grad Celsius runterregen. Regeln.
Da waren die Schweinehälften.
Da waren Schweinehälften drin. Das wäre heute alles nach EU-Bestimmungen und Hygienebestimmungen gar nicht mehr denkbar. Aber damals ging das und so bin ich dann mit Freunden also da eingezogen und habe Ausrüstung getestet, mich selbst getestet und damit mir schlecht als recht Nächte verbracht. Aber dadurch habe ich eben sehr viel über Kälte, auch über mein individuelles Kälteverhalten gelernt.
Heißt aber, die Vorbereitung ist natürlich immens wichtig für eine Expedition. Hatten Sie jemals während einer Expedition dann festgestellt, Mensch, darauf bin ich jetzt nicht wirklich vorbereitet? Gab es solche Situationen?
Es gibt immer Überraschungsmomente und das ist ja das Spannende daran, dass man niemals irgendwie in so eine Art Routinedenken verfallen darf, weil Routine ist wirklich gefährlich und kontraproduktiv. Und die Kunst des Expeditionsreisens besteht eben darin, dass man immer genau einschätzen kann, wo stehe ich leistungsmäßig. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch mental, erfahrungsmäßig. Was brauche ich, um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen? Und natürlich ist das ein ehrgeiziges Ziel und je ehrgeiziger Ziele werden, desto mehr liegen Erfolg und Scheitern beieinander. Und Scheitern beinhaltet ja auch immer ein Gefahrenpotenzial. Deshalb muss man auch immer ein bisschen so einen Plan B haben. Also was mache ich, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Wie kann ich mich geordnet zurückziehen? Und das ist eben halt wirklich etwas, was man im Laufe der Jahre lernen muss, um wirklich dort dauerhaft bestehen zu können.
Angeblich wurde allerdings nie geklärt, wer denn 1909 als Erster am Nordpol war. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also behauptet wird immer, dass Robert Peary derjenige gewesen ist, der Amerikaner. Aber ich kenne nun diese Strecke, die er gelaufen ist, aus eigener Anschauung sehr gut. Und ich kenne auch die ganze Geschichte, die ganze Chronologie der Polarexpedition. Robert Peary hat gesagt, er sei in 35 Tagen zum Nordpol hin und dann wieder zurück. Insgesamt 55 Tage für Hin- und Rückweg. Wir haben in einem wirklich topfitten und erfahrenen Team 56 Tage für einen Weg gebraucht. Und es fehlen auch mysteriöserweise gewisse Aufzeichnungen, navigatorische Aufzeichnungen. Also man darf dort wirklich Zweifel anmerken. Ich glaube, der Erste, der wirklich nachweislich am Nordpol gewesen ist, das ist der Brite Wally Herbert gewesen, der 1969 dort gewesen ist. Der hat eine ganze Durchquerung durchgezogen. Ich glaube nicht, dass Robert Peary dort gewesen ist und auch nicht sein Kontrahent Frederick Cook. Die haben beide Großes geleistet, aber ich glaube, dass sie nicht am Pol waren.
Und wenn wir darüber sprechen, dass auch mal eben was schief gehen kann, 1980 war Ihr Versuch, den Nordpol ganz allein zu erwandern, gescheitert. Woran lag es da?
Es hatte verschiedene Gründe. Also erstmal war ich damals wirklich noch nicht so weit, um dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, ich wäre heil zurückgekommen, aber ich wäre nicht am Pol angekommen. Das war eine Nummer zu groß für mich damals gewesen. Und das haben, glaube ich, auch andere Menschen gespürt, die damals verantwortlich in der kanadischen Behörde saßen und sagten, Mensch, der ist so jung und hat noch nicht so viel vorzuweisen. Also den bremst mal lieber aus, als dass wir ihn losgehen lassen.
Die für wollten mich sie war, vor sich selbst schützen wahrscheinlich.
Ja, es war für mich natürlich eine zunächst sehr enttäuschende Erfahrung, aber es ist ja so, dass man durch das Scheitern häufig viel mehr lernt, als wenn immer alles so nach, am Schnürchen gut verläuft. Also ich bin damals enttäuscht zurückgekommen, aber in mich gegangen und habe gesagt, Mensch, woran lag es? Und vielleicht haben die ja auch teilweise recht gehabt. Und ich bin dann eigentlich nochmal wieder angefangen, etwas kleinere Brötchen zu backen und andere Sachen zu machen, bin in die Lehre bei den Inuit gegangen, habe dort mit denen zusammen gelebt und gelernt und habe unglaublich viel mitgenommen und danach war ich dann auch wirklich fit, um entsprechend ehrgeizigere Projekte umzusetzen.
Was hatten Sie damals beispielsweise an? Können Sie uns einfach mal mitnehmen auf Expedition?
Ja, die Kunst bei dieser Kälte zu überstehen, besteht ja darin, sich richtig zu kleiden. Also wenn man so einen Newcomer sieht, dann sieht er aus wie so ein aufgeplustertes Michelin-Männchen, der alles anzieht, was irgendwie verfügbar ist. Und dann bewegt man sich und plötzlich fängt man bei minus 40 Grad an zu schwitzen. Und die Feuchtigkeit wird man dann nicht mehr los und dann wird es richtig kalt. Also man verfährt eigentlich auch bei großer Kälte so wenig anziehen, wie irgendwie gerade ertragbar ist und sich dann bewegen. Und wenn man dann eine Pause macht, dann zieht man etwas über, um die Körperwärme zu konservieren. Also man muss die Körpersignale richtig identifizieren, denn es ist nicht so bei der großen Kälte, dass man mit den Zähnen klappert und eine Gänsehaut bekommt, sondern es tut einen Moment weh und dann wird es gefühllos. Und das ist das Gefährliche dabei, dass die Erfrierung so ganz subtil voranschreiten. Genauso, dass man, wenn man keine Mütze aufhat oder auskühlt, dass man gleichgültig wird. Das ist einem egal. Man wird müde, man wird gleichgültig und da beginnt der Prozess des Erfrierens im Grunde genommen. Und da muss man genau die Körpersignale kennen und identifizieren können.
Gab es bei Ihnen Erfrierung?
Ich glaube, keiner, der solche Projekte macht, kommt gänzlich ohne Erfrierung davon. Aber man unterscheidet bei Erfrierung wie bei Verbrennung ersten, zweiten, dritten Grades. Dritten Grades, das ist dann im Grunde genommen nicht mehr zu retten. Ich habe Erfrierung ersten und auch teilweise zweiten Grades gehabt. Das regeneriert sich, wie bei so einem starken Sonnenbrand etwa. Aber ich habe keine bleibenden Schäden davon getragen.
Bei der Südpol-Expedition waren Sie gemeinsam mit Reinhold Messner unterwegs. Würden Sie gemeinsam nochmal eine Expedition unternehmen?
Nein, das war auch nie geplant gewesen. Also wir haben uns auf einer sehr professionellen Ebene getroffen. Ich hatte damals vorher den Nordpol gemacht. Der Reinhold Messner kam von den hohen Bergen des Himalaya zurück. Und wir hatten beide diese Vision, dass wir die Antarktis durchqueren wollten und haben uns zusammengeschlossen. Jeder hat seinen Input gebracht. Und wir waren damals ein, wie ich meine, ja ungeheuer effektives Team. Sonst hätten wir das damals auch nicht geschafft und sind an der anderen Stelle angekommen. Aber daraus ist nichts erwachsen. Also es ist auch keine persönliche Beziehung oder Freundschaft daraus erwachsen.
Es war des Öfteren von einem Zoff in den Medien die Rede. Gibt es diesen Zoff tatsächlich?
Ja, es hat sich sehr verselbstständigt und es gab da sehr unterschiedliche Darstellungen auch, was auf der Expedition abgelaufen ist. Ich habe mich an dieser Diskussion ehrlich gesagt nie so richtig dran beteiligt, weil ich das auch ein bisschen schade fand, weil dadurch auch irgendwie das Erlebnis und dieser gemeinsame Erfolg ein wenig demontiert und zertrümmert wurde. Mir sind die Reisen wichtig und deshalb hatte ich da kein Interesse daran, jetzt irgendwie diesbezüglich in der Öffentlichkeit mich auszubreiten. Wenn wir nicht so effektiv gewesen wären, wären wir nicht erfolgreich gewesen. Also wir sind in 92 Tagen durch die Antarktis gezogen, sind auf der zweiten Hälfte doppelt so schnell gewesen wie jede Expedition vor uns. Also ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, aber wir sind eben auch sehr unterschiedliche Charaktere und es war eigentlich auch vorher nie angedacht, dass wir noch einmal wieder etwas gemeinsam machen würden. Das hat sich auch einfach nicht so ergeben und ich glaube, da haben wir beide auch keine Lust zu gehabt.
Ja, in solchen extremen Situationen, da lernt man Menschen eben auch in den unterschiedlichsten Situationen und von den unterschiedlichsten Seiten kennen. Wenn Sie gerade sagen, Sie waren so unterschiedliche Charaktere. Wie wichtig ist das für ein Team, dass es eben auch sich auf die unterschiedlichen Charaktere einlässt?
Naja, also Menschen, die solche Expeditionen machen, sind ja keine besseren Menschen als alle anderen Menschen um uns herum. Also wir haben natürlich alle irgendwie unsere Befindlichkeiten und wenn man sich einer solchen Aufgabe stellt, die so existenziell ist, denn wie eine Antarktis-Durchquerung, da muss man bestimmte Dinge einfach zurückstellen und in den Dienst der Sache all seine Potenziale, seine ganze Aktivität stellen, sonst geht es nicht.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie zurückgesteckt haben?
Ja, ständig. Also ich hatte ja nun sehr viel Erfahrung, gerade bei Polardurchquerungen. Der Nordpol ist ungleich schwerer als die Antarktis zu durchqueren beispielsweise. Ich hatte Grönland durchquert, ich hatte andere Sachen gemacht und ich hatte natürlich eine sehr genaue Vorstellung, wie eine solche Durchquerung abzulaufen hat. Reinhold Messner kam von den hohen Bergen zurück, wo man eine andere Strategie, eine andere Taktik verfolgt, als bei diesen langen Wochen, monatelangen Durchquerungen. Und darüber gab es Zoff, wie die richtige Strategie sei. Und natürlich hat jeder von uns Abstriche machen müssen. Irgendwie muss man kompromissbereit sein, sonst blockiert man sich ja gegenseitig. Das funktioniert nicht. Aus diesem Grund haben wir zwar mitunter Zähneknirschen uns irgendwie arrangiert, aber wir haben uns arrangiert, sonst wären wir an der anderen Seite auch nicht angekommen. Also ich glaube, das beinhaltet eine solche Expedition, dass man natürlich schon irgendwie bereit sein muss, auch Kompromisse einzugehen, aber sinnvolle Kompromisse um des Erfolges wegen. Und Erfolg in diesem Bereich bedeutet ja einfach auch Sicherheit. Wenn man scheitert, ist immer auch unmittelbare Gefahr im Verzug und deshalb hat man eben so eine erfolgsorientierte Vision. Man musste ankommen, um einfach in Sicherheit zu kommen.
Arvid Fuchs, vor 2 Jahren haben Sie das Kap Horn umrundet, waren 20.000 Seemeilen unterwegs. Nach so langer Zeit dann wieder in den Hamburger Hafen einzulaufen, was ist das für ein Gefühl?
Das ist zunächst einmal ein tolles Gefühl, weil es liegen so viele Eindrücke, Erlebnisse, aber auch ja bedrohliche Situationen hinter einem, dass man dann wirklich geborgen im Hafen ist. Und in Hamburg gibt es so eine Ecke, die nennt sich Kehrwiederspitze, von wo aus wir gestartet sind. Und diese Kehrwiederspitze hat natürlich auch viel Symbolik. Auf der anderen Seite macht sich da auch ein bisschen so eine Traurigkeit, ein bisschen Wehmut breit, weil es ist ja nicht nur das Ende einfach einer Ferienreise, sondern ist ja ein Stückchen gelebter Biografie, die zurückbleibt. Also das bleibt ganz intensiv irgendwie in der Erinnerung haften und bleiben, aber man weiß auch, man hat ein Stückchen abgelebt von seinem Kontingent, was einem zur Verfügung bleibt. Und das macht, glaube ich, so ein bisschen die Wehmut aus.
Ist aber wieder so ein gesetzter Haken auf der Liste, ne?
Ja, aber man tröstet sich eigentlich damit, dass das Ende der Einreise auch zugleich der Beginn einer neuen ist. Also nicht, dass man sich Hals über Kopf in die Arbeit stürzt, man wertet es aus, man lässt es auch für sich irgendwie Revue passieren. Aber es gibt dann halt neue Ziele, die vielleicht ganz anders geartet sind oder zumindest in einer anderen Region stattfinden.
Ja, so ein Leben 9-to-5, wäre das für Sie überhaupt vorstellbar?
Ach, ich weiß nicht, nein. Also ich habe nie daran gedacht, jetzt irgendwie so ein geregeltes Arbeitsleben in dem Sinne zu führen, dass ich weiß, wann ich pensioniert werde, wann ich meinen Urlaub zu nehmen habe. Ich gucke auch nicht auf die Uhr, wie lange ich am Schreibtisch pro Tag sitze. Das können mal sehr, sehr lange Tage werden, wenn es erforderlich ist. Aber dafür gibt es immer was anderes. Ich habe diese Arbeit immer als eine Möglichkeit gesehen, sich selbst auch irgendwie zu realisieren, zu verwirklichen letztendlich. Und insofern ist Arbeit und das, was ich draußen erlebe, alles untrennbar miteinander verbunden. Insofern bringt mir das alles sehr viel Spaß.
Sie sind jemand, der sehr schnell ist, auch beim Sprechen beispielsweise. Sind Sie jemand, der auch sehr ungeduldig sein kann?
Also Geduld habe ich gelernt, wenn Sie, mein persönlicher Rekord im Aussitzen eines Orkans auf dem patagonischen Inlandeis sind 9 Tage gewesen. Wenn Sie da ungeduldig werden, dann werden Sie wahnsinnig. Also die Natur lernt ein Geduld zu haben. Auf der anderen Seite kann ich auch schon ungeduldig werden, wenn ich irgendwie merke, dass es nicht so vorangeht in der Planung, wie ich es gerne hätte. Oder wenn vielleicht auch Leute nicht so mitziehen, wie ich es gerne hätte, dann kann ich schon ungeduldig werden. Aber ich habe, glaube ich, schon gelernt, Geduld auszuüben.
Sie sagen auch immer wieder, Sie haben hier sehr viel von den Inuit gelernt. Was ganz besonders?
Ja, ich bin das erste Mal dorthin gefahren und dann wollte man mich eigentlich gar nicht haben, weil man keine Lust hatte, Babysitter zu spielen für jemanden, der aus Europa kam. Und erst als man erkannt hat, dass es mir ernst war, wirklich von ihnen zu lernen, wurde ich auch akzeptiert und aufgenommen. Und dann hat man eigentlich mir erstmal beigebracht, dass man Zeit mitbringen muss, dass man sich auf die Natur einlassen muss, dass man sie nicht irgendwie so als eine exotische Rahmenbedingung Schnee und Eis für sich versteht, wo man sich nun irgendwie sportlich vorbereitet beweisen muss, sondern dass man die Natur zulassen muss, dass man die Kälte zulassen muss, dass man sich dann richtig damit arrangiert. Also es hat sehr viel mit Geduld auch zu tun, was ich von diesen Menschen gelernt habe, dass Zeit bisweilen eine ganz andere Qualität hat als hier in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit. Wenn ich also beispielsweise Freunde, die ich mehrere Jahre dort oben nicht gesehen habe, dann wieder treffe, dann ist das so, als wenn wir gestern auseinandergegangen wären. Also man hat nicht die Schwierigkeiten, wieder anzuknüpfen und wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen, sondern das ist so ein völlig normaler Prozess. Also ich habe auch so ein bisschen, ich sage das ohne jeden Pathos, so ein bisschen Demut vor der Natur gelernt, eben gerade im Zusammenwirken und Zusammenleben auch mit diesen Naturvölkern.
Sie haben internationale Jugendcamps veranstaltet. Premiere war, glaube ich, vor 10 Jahren auf Spitzbergen. Was war Ihre Botschaft da?
Na, es war genau im Jahr 2007. Damals gab es das internationale Polare Jahr. Das Thema Klimawandel war damals auch schon in aller Munde und wir haben uns damit ja auseinandergesetzt und wir haben uns gefragt, was können wir denn mehr tun, als nur darüber zu reden? Was kann unser Beitrag sein, um dieses Problem irgendwie auch in die Öffentlichkeit zu tragen? Und da ist damals dieses internationale Jugendcamp Ice Climate Education entstanden, wo junge Menschen zwischen 16 bis zum 19. Lebensjahr sich qualifizieren können, um daran teilzunehmen. Wissenschaftler wirken da ehrenamtlich mit. Es geht darum, die Natur einerseits sinnlich zu erfahren, auf der anderen Seite einen theoretischen Unterbau zu bekommen und auf die Problematik des Klimawandels hinzuweisen. Und das ist ein Projekt, was wir eigentlich nur einmal angedacht hatten, aber das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Also dieses Jahr findet es zum 11. Mal statt und das ist wirklich eine ganz großartige Erfahrung, weil, glaube ich, nicht nur die jungen Leute davon profitieren, sondern wir profitieren auch viel von den jungen Leuten. Und es ist natürlich auch so ein Netzwerk, was sich im Laufe der Jahre daraus entwickelt hat. Ein Projekt, was unheimlich viel Spaß macht und was wir gerne auch weiterführen wollen.
Sind da denn auch Jugendliche dabei, die vorher vielleicht sagen, ja Mensch, Klimawandel ist doch ein ganz natürlicher Prozess. Was soll uns dieses ganze Klima bewusst sein?
Wir möchten ja gerne Jugendliche haben, die sich mit der Thematik vorher beschäftigt haben. Das heißt, wir wollen ja keine Ferienfreizeit für irgendwelche Jugendlichen machen.
Also die sind ohnehin begeistert. Das heißt, die Kritiker kriegen sie nicht.
Die Kritiker werden sich auf sowas kaum einlassen. Aber ich weiß das von den Jugendlichen, dass die natürlich auch entsprechend gebrieft und geschult sind, weil sie ja Vorlesungen gekriegt haben, weil sie auch sich untereinander ausgetauscht haben. Was meinen Sie, was ein Jugendlicher aus Grönland mit einem Jugendlichen aus Namibia sich austauscht, wie unterschiedlich die Auswirkungen des Klimawandels erfahren werden? Und die kommen eben zurück und werden sich auch mit den Kritikern auseinandersetzen. Das ist ja der Gedanke dahinter, dass wir Multiplikatoren auch sozusagen wieder in die Welt hinausschicken, die dann in ihrem persönlichen Umfeld diskutieren, zu Hause, im Elternhaus, in der Schule. Sie halten dort Vorträge natürlich über das, was sie erlebt haben. Das ist der Hintergrund. Also wir wollen jetzt nicht irgendwelche Skeptiker in 14 Tagen oder 12 Tagen umkrempeln und irgendwie überzeugen, dass sie auf der falschen Bahn sind. Das können andere machen. Dafür haben wir nicht die Möglichkeit. Nein, wir möchten diejenigen, die sich bereits damit engagieren und auseinandersetzen, weiter ausrüsten mit Wissen, mit Möglichkeiten, diese Diskussion auch in ihrem Umfeld zu führen.
Ich habe mir einen Satz von Ihnen rausgeschrieben: Du kannst frei sein, aber du bist niemals frei von Verantwortung. Sie müssen Verantwortung auch niemals als Last empfunden haben.
Das ist etwas, was mir meine Eltern, glaube ich, mit auf den Lebensweg gegeben haben. Also dieses, so ein weiterer Satz, den sie gesagt haben: du kannst alles machen, aber du musst es richtig machen. Und dieses richtig machen, das impliziert ja diese Verantwortung. Verantwortung gegenüber der eigenen Leibhaftigkeit. Nicht nur man selbst hat ein Interesse, heil zurückzukommen, sondern es gibt die Familie, die Freunde, die alle irgendwie darauf hoffen, dass man auch wirklich wieder heil zurückkommt. Und wenn man dann mit einem Team unterwegs ist, dann ist man natürlich als Teamleiter ohnehin in der Verantwortung. Also nicht ich bin Maßstab, kann ich das noch leisten und komme ich da noch gerade durch, sondern ich bin verantwortlich für das schwächste Glied in der Kette beispielsweise. Und ich habe auch gelernt, Expeditionen abzubrechen, wo ich gemerkt habe, ich selbst würde es vielleicht noch schaffen und 80% der Mannschaft auch, aber der eine vielleicht nicht. Und das Wohl des einen wegen breche ich eine solche Expedition ab, weil man muss auch einfach
das Risiko einschätzen.
Ja, und man muss die Kirche im Dorf lassen und sagen, so wichtig ist eine Expedition nicht, als dass dabei jemand ums Leben kommt.
Die arktische Lufttemperatur steigt pro Jahrzehnt um 1,3 Grad. Was bedeutet das für das Klima in 10 Jahren?
Na, ich glaube, es ist nicht so entscheidend, dass man sich jetzt auf irgendeine Jahreszahl festlegt. Wenn man die öffentliche Diskussion verfolgt, dann ist ja immer dieses 2-Grad-Ziel im weltweiten Mittel angestrebt worden. Das versteht doch kein Mensch. Also wenn jemand sagt, na, es ist halt 2 Grad wärmer, das ist nicht so schlimm. Aber was resultiert daraus? Das Steigen der Ozeane. Wenn man weiß, beispielsweise im letzten Jahrhundert sind die Meere um 20 Zentimeter angestiegen. In diesem Jahrhundert rechnet man mit 80 bis 100 Zentimeter. Das hat unmittelbare Auswirkungen beispielsweise auf Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, auf andere europäische Nationen. Ein Großteil der Millionen Städte liegt wirklich an den Ozeanen und sind von einem steigenden Meeresspiegel bedroht. Es stehen unglaubliche Vermögenswerte zur Disposition und alles hängt mit allem zusammen. Also die Versteppung in bestimmten Ländern in Afrika hängt auch mit dem Klimawandel zusammen. Es ist ein weltweites Phänomen und das muss eben klar gemacht werden, dass wir uns hier nicht über irgendwelche akademischen Größenordnungen unterhalten oder diskutieren, sondern dass das Auswirkungen hat auf die ganze Menschheit.
Und dennoch sind sich die Forscher ja auch nicht wirklich einig. Da gibt es genauso Statistiken, dass es heißt, 3% des Treibhausgases sind menschengemacht des Anstiegs.
Also die Wissenschaftler sind sich einig. Also sie sind sich, wenn sie also den IPCC-Report sich anschauen, wo Wissenschaftler aus aller Nation, Länder ja nicht selbst forschen, sondern sozusagen als Sachverständigengremium sich zusammensetzen und die Auswertung von verschiedenen Instituten bewerten, dann sind sie sich zu einem ganz großen Prozentsatz einig, zu über 90% einig. Natürlich gibt es immer Skeptiker und sie werden niemals 100% Übereinstimmung finden, dann wäre es wahrscheinlich auch keine Wissenschaft mehr. Aber die Spezialisten, die Klimawissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, sind sich zum ganz großen Prozentsatz einig.
Das ist ja oft nicht leicht, diese Gratwanderung eben zwischen dem Missionieren und einfach den Tatsachen darzustellen. Wie ist denn das Bewusstsein in diesen Regionen, wo Sie eben auch mit Ihrem Forschungsschiff unterwegs sind? Ist dort ein Bewusstsein für diesen Wandel vorhanden?
Das ist ganz unterschiedlich und teilweise in den armen Ländern ist dieses Bewusstsein überhaupt nicht vorhanden. Also wir sind ja nicht nur in den kalten Zonen unterwegs gewesen, sondern auch in anderen Ländern, wo man auf den Kapverden beispielsweise, wo man die Plastiktüte einfach völlig unbedacht ins Meer hineinwirft, obwohl die Menschen vom Meer auch dort leben. Also ich glaube, das hat ja eben sehr viel mit Bildung zu tun und in einigen Bereichen wird eben nicht so viel in Bildung investiert, wie man es tun sollte. Und ich glaube, auch Regierungen sind eben in der Pflicht, etwas gegen den Müll zu tun und auch gerade in Europa. Also wir Deutschen exportieren einen Großteil unseres Plastikmülls nach Fernost, nach Asien.
China nimmt unseren Plastikmüll aber jetzt nicht mehr. Jetzt müssen neue Wege gesucht werden.
Ja, es müssen neue Wege gesucht werden und das ist ja eben auch das Gute an der öffentlichen Diskussion. Würde es eine solche öffentliche Diskussion nicht geben, dann sehen sich auch Politiker wahrscheinlich nicht in der Pflicht, darauf zu reagieren. Ich glaube, ich versuche einfach nur über diese Veranstaltung, über die Publikation Menschen zu erreichen. Also ich glaube, man ändert nur etwas, wenn man die Menschen mitnimmt und nicht irgendwie distanziert von ihnen ein Problem verhandelt, diskutiert, sondern Menschen müssen involviert sein, nur dann ändert man was.
Wie hat sich denn vielleicht auch Ihr eigenes Verhältnis zu Plastik und zu Plastikmüll verändert? Gibt es dahingehend Veränderungen?
Ja, das hat sich aber schon vor längerer Zeit verändert, weil ich natürlich versuche, irgendwie Plastik zu vermeiden und auch insgesamt auch beispielsweise CO2 zu vermeiden, soweit es geht. Es geht ja nicht immer. Das ist etwas, wo ich auch nicht die Patentlösung habe. Also es ist ja nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ich weiß, wie die Welt funktioniert, sondern ich versuche nur eine öffentliche Diskussion zu führen und darauf hinzuweisen, wo die Problematik liegt oder was die Auswirkungen sind, wenn wir dem nicht entgegensteuern.
Welche Unterschiede gibt es denn eigentlich bei Nord- und Südpol hinsichtlich der Kälte? Ist es die gleiche Kälte?
Nord- und Südpol, so gegensätzlich die Geografie ist, so gegensätzlich sind sie auch strukturiert. Der Nordpol liegt inmitten eines zugefrorenen Ozeans, dem Arktischen Ozean. Und der Südpol liegt in einem Hochplateau in 3000 Metern Höhe, in einem Inlandeis. Man kann die Antarktis im Grunde genommen nur im antarktischen Sommer bereisen und aufgrund dieses Inlandeises und der Höhe ist es dennoch dort bitterkalt, also 20, 30, 40 Grad unter Null, während man zum Nordpol eigentlich, wenn man übers Eis laufen will, das nur im Winter machen kann und dort ist es sogar noch kälter. Also die Temperaturen fühlen sich anders an, weil auf dem Arktischen Ozean natürlich auch immer eine gewisse Luftfeuchte mit eine Rolle spielt, was das Temperaturempfinden dann noch unangenehm macht. In der Antarktis ist die Luft extrem trocken, aber trotzdem brutal kalt und eben es kann auch sehr windig sein. Es ist schwer, da jetzt graduelle Unterschiede zu treffen, aber tendenziell würde ich immer sagen, dass die Kälte am Nordpol noch unangenehmer zu ertragen ist.
Spricht das auch für den Härtegrad der Expedition, dass diese Expedition sowohl dann auch eine härtere ist?
Das ist ganz eindeutig so. Das sieht man auch an den Zahlenbeispielen. Für die Nordpol-Expedition haben wir für 1000 Kilometer 56 Tage gebraucht, um dorthin zu kommen, über dieses treibende Packeis. Für die Antarktis-Durchquerung, was ja deutlich mehr als doppelt so weit gewesen ist, haben wir 92 Tage gebraucht für etwa 2800 Kilometer. Wir haben diese Strecke viel schneller zurückgelegt als die Strecke zum Nordpol. Und so spiegelt sich das auch bei den historischen Expedition wieder. Amundsen ist beim ersten Anlauf zum Südpol gekommen. Beim Nordpol hat es eben sehr viel länger gedauert, bis Leute dorthin gekommen sind. Die technischen Schwierigkeiten, die Geländeschwierigkeiten am Nordpol sind ungleich höher als in der Antarktis.
Aus was für einer Entfernung lässt sich dann eigentlich das Ziel der Südpol dann auch erkennen?
Na, so wie wir damals navigiert haben, war das ja nicht ganz einfach. Also man hatte den Kompasskurs, man wusste, wie viele Kilometer man zurückgelegt hat, man hat geplottet, wie man sagt. Und dann hat man immer ja abends mit dem Fernglas schon mal ausgeschaut, ob man irgendwo diese silberne Kuppel der Südpolstation der Amerikaner in der Sonne glänzen sieht. Und das war dann letztlich am Vorabend unseres Eintreffens am Südpol, sah man dann wirklich da in der Ferne am Horizont so ein etwas blinken. Und man wusste, das kann es eigentlich nur sein und es dauerte dann fast noch einen ganzen Tag, aber dann waren wir da.
Haben Sie sich in irgendeiner Form verewigt, wie man ansonsten bei Bäumen schon mal einen Ritzer reinmacht? Ich war hier.
Das gibt am Südpol wenig Möglichkeiten, um sich dort irgendwie zu verewigen. Nein, das haben wir nicht getan.
Also nicht ins Metall geritzt?
Nein, wir haben nichts ins Metall geritzt. Das hätten die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht gerne gesehen. Also es reicht eigentlich, wenn man ein Fotodokument für sich dort anfertigt und sagt, also man ist dort gewesen. Das ist ja das, was an Erinnerungen dann neben den Eindrücken bleibt.
Herr Fuchs, bei 34 Expeditionen, ich nehme an, es juckt Sie schon wieder zu den nächsten. Wo geht's hin?
Ja, die letzte Expedition führte ja noch nach Kap Hoorn und in die Antarktis. Jetzt geht es wieder nach Norden. Wir werden uns Richtung Grönland, aber auch kanadische Arktis orientieren. Derzeit sind wir dabei, dieses Projekt genau zu planen. Ja, in wenigen Monaten wird es dann losgehen.
Dafür alles Gute. Arvid Fuchs am 9. März übrigens in Stuttgart in der Liederhalle mit 35 Jahre Abenteuer in Eis und Schnee.
Eins gehört.